Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Millionen und Abermillionen Bakterien und Keime im Haushalt, in der Küche, im Klo, in der Spüle, letztlich überall. Damit beschäftigt sich Markus Egert hochprofessionell. Egert ist Mikrobiologe, Hygieniker und Professor an der Hochschule Furtwangen. Und er hat besonders intensiv die gelben Küchenschwämme untersucht.
Die klassischen Küchenspülschwämme sind aus Polyurethan, das ist ein Kunststoff. Und wir haben letztes Jahr ziemlich Aufsehen erregt mit einer Studie über die Mikrobengemeinschaften in diesen gebrauchten Küchenspülschwämmen. Das hat klein angefangen als studentisches Projekt, ist dann in einer sehr guten Veröffentlichung geendet. Und die hat weltweit tatsächlich ziemliches Aufsehen erregt.
Ja. Weil in diesen gelben Schwämmen eine explosive Mischung vorhanden ist?
Also ich glaube, es gab drei Gründe, warum die Studie so erfolgreich war. Zum einen haben wir die Bakterien, die da drin sind, sichtbar gemacht. Aha. Mikroben sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wir haben Fotos gezeigt von denen. Und dann glaubt man, dass da bis zu 54 Milliarden pro Kubikzentimeter drin sitzen. Aha. In so 2 Kubikzentimetern Küchenschwamm sitzen mehr Mikroben, als es jemals Menschen auf der Erde gegeben hat.
Gefährlich für Menschen?
Jein. Also für einen gesunden Menschen ist der Küchenschwamm keine wirkliche Bedrohung. Man muss sich aber, es ist die Stelle im Haushalt, die wahrscheinlich am stärksten mit Keimen besiedelt ist. Mhm. Das geht in die Richtung von menschlichen Stuhlproben, also die Keimdichte, die ich da drin finde. Und allein diese Menge kann durchaus gesundheitsgefährdend sein für Menschen, die vielleicht ein geschwächtes Immunsystem haben, okay, die älter sind, Schwangere zum Beispiel. Deswegen sollte ich so einen Schwamm einfach regelmäßig austauschen.
Regelmäßig heißt nach einer Woche, nach 3 Tagen?
Hängt auch ein bisschen von der Art und Weise und der Häufigkeit ab. Wir haben mal gesagt, so alle 1 bis 2 Wochen sollte man so einen Schwamm ersetzen.
Wegschmeißen oder in die Waschmaschine tun?
Man kann versuchen, ihn zu reinigen. Allerdings bei der Menge von Bakterien bleiben immer ein paar übrig. Und wir haben in unserer Studie auch die Hypothese aufgestellt, dass man sich mit dem Reinigen resistente Mikroben heranzüchtet, die vielleicht sogar gefährlicher sein könnten als die, die vorher drin waren.
Also wegschmeißen.
Naja, das macht den Plastikmüll größer, das wollen wir auch nicht. An Stellen benutzen, die nicht so wichtig sind wie die Küche. Also zum Beispiel im Garten, für die Toilette, beim Autoputzen. Okay. Also an Stellen, die nicht so gesundheitsrelevant sind.
Wie ist es eigentlich mit diesen berühmten Waschlappen? Es soll ja Menschen geben, die nach wie vor diesen Waschlappen schätzen und ihn regelmäßig nutzen.
Im Bad jetzt?
Ja, ja, klar.
Also zum Baden.
Ja, ja.
Grundsätzlich gilt für Badeschwämme dasselbe wie für Küchenschwämme. Aha. Also auch die besiedeln sich schnell mit Mikroorganismen. Und so ein Waschlappen, würde ich mal sagen, fällt so ein bisschen das Thema Handtuch. Den sollte man regelmäßig auch bei hohen Temperaturen in der Waschmaschine einfach waschen.
Als Egert in dieser Woche bei uns war, hat er auch die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer beantwortet. Zum Beispiel die, ob man Fleisch in einer südeuropäischen Markthalle kaufen soll, wenn da die ein oder andere Fliege drauf sitzt.
Fleisch an sich ist mikrobiell stark belastet. Auch Fliegen, das weiß man, können Krankheiten übertragen.
Ja.
Wenn man an die Keimflora vor Ort nicht gewöhnt ist, würde ich auf jeden Fall raten, dieses Fleisch möglichst heiß durchzubraten, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich würde es auf keinen Fall roh essen.
Nächste Frage, warum ist Hähnchenfleisch so gefährlich?
Gerade auf Hähnchenfleisch können sich halt zum Beispiel Salmonellen niederlassen. Allerdings auch rohes Rindfleisch oder rohes Schweinefleisch kann auch kontaminiert sein mit Mikroorganismen. Über Rindfleisch kann ich mir zum Beispiel Ehek holen. Mhm. Das ist so ein Keim, der vor ein paar Jahren mal durch Deutschland gegangen ist. Aber Hühnchen sind typisch für Salmonellen und für Campylobacter.
Das heißt, was Rind angeht, Tartar beispielsweise,
rohes
Spezialität, also, da sollte man sehr genau gucken, genau, wo das herkommt.
Überhaupt Hackfleisch, muss man sich vorstellen, ist wie vorgekaut. Das mögen Mikroorganismen. Die Oberfläche ist groß, da vermehren sie sich sehr schnell. Das sollte man eigentlich nicht roh essen.
Fragen zur Toilette. Die berühmte Klobrille mit Toilettenpapier abdecken, sinnvoll?
Ist nicht sinnvoll. Das Klopapier schützt nicht wirklich, wenn ich mich draufsetze, weil wenn ich ein bisschen schwitze, durch die Feuchtigkeit kommen die Keime hoch zu mir. Aha. Wenn ich die Klobrille so abdecke, komme ich mit den Händen vielleicht an die Klobrille, hole mir da ja eher noch Keime dran. Und die Massen von Klopapier verstopfen vielleicht die Toilette nachher noch.
Okay.
Also das braucht man nicht.
Toilette schließen, bevor man die Spülung drückt?
Genau, dafür hat die Toilette einen Deckel. Ansonsten gibt es diese berühmte Gischt aus der Kloschüssel, mit der sich die Keime dann weit im Bad verteilen. Insbesondere, wenn man vielleicht Durchfall hatte. Dann ist natürlich das flüssig, dann gibt es Tröpfchen und die verbreiten sich im ganzen Bad.
Hotel, Dusche, Frage, die erstmal laufen lassen wegen der Legionellengefahr?
Kann passieren, aber Hotels werden mittlerweile auch überwacht, was das angeht. Man ist da sensibilisiert. In den 1970er Jahren gab es in den USA mal einen Fall, wo Leute, größere Mengen Menschen gestorben sind durch solche Infektionen. Das ist heutzutage gut überwacht. Man kann die Dusche kurz laufen lassen, aber gerade in einem Hotel jetzt im Sommer Urlaubszeit wird das so häufig benutzt, dass da sicherlich nicht viele Legionellen drin sind.
Kann man sich gute Bakterien ins Haus holen? Und wenn ja, wie geht das?
Ja, das wäre wünschenswert. Also man weiß heutzutage, nicht jede tote Mikrobe ist eine gute Mikrobe. Man sollte tatsächlich die Frage häufiger stellen, ist es nicht wichtig, dass ich an manchen Stellen Mikroorganismen leben lasse? Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel in Haushalten, wo das Geschirr mit der Hand gespült wird, die Kinder weniger Allergien haben, wie wenn man eine Spülmaschine benutzt.
Okay.
Es gibt noch keine Mischungen, die ich mir ins Haus holen kann, so wie ich mir ein Arzneimittel in der Apotheke kaufe. Aber da geht die Forschung vielleicht hin. Mikrobenmischungen, die ich mir bewusst ins Haus hole, um gesund zu werden.
Roland Jahn war am Montag zu Gast bei Michel Ries in SWR 1 Leute. Also am 13. August, am Jahrestag des Berliner Mauerbaus. Jahn protestierte als Student in Jena gegen die DDR, flog von der Uni, landete im Knast, wurde zwangsausgebürgert und arbeitete dann als Journalist im Westen. Seit 7 Jahren leitet Roland Jahn im neuen Deutschland die Stasi-Unterlagenbehörde.
Was mich optimistisch stimmt, ist die junge Generation. Wenn ich in meiner Heimatstadt Jena bin und frage die Studenten, wo sie herkommen, dann sagen sie nicht mehr aus Osten oder Westen, sondern sie sprechen von Bayern, von Baden-Württemberg oder Brandenburg. Das ist etwas, was mir Hoffnung macht.
Und wie ist das bei deren Eltern noch?
Bei den Eltern ist natürlich schon die Biografie, das eigene Erleben im geteilten Deutschland etwas, was prägt. Da sind die Erinnerungen da und ich glaube, das ist gut so, dass man damit offensiv umgeht, dass man sich bewusst ist, wo man aufgewachsen ist, wie man geprägt worden ist und dass man gerade auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit Nutzen zieht für die Gegenwart.
Wenn über dieses Verhältnis Ost-West, über diese unterschiedlichen Biografien gesprochen wird, hat das dann auch oft mit dem Gefühl einer Ungleichbehandlung zu tun, dass die einen das Gefühl haben, schlechter behandelt zu werden als die anderen?
Auch das gibt es manchmal, aber in der Großzahl sehen die Menschen schon, dass das einheitliche Deutschland Freiheit und Einheit, dass Demokratie gute Voraussetzungen hat, sich als Person zu entfalten, dass man alle Chancen hat, egal wo man geboren ist. Und worum es mir eigentlich auch immer geht, ist nicht diese Pauschalisierung. Für mich gibt es nicht die Ostler oder die Westler. Der Bürgerrechtler unterscheidet sich schon vom Stasi-Offizier. Auch der Pfarrer unterscheidet sich vom Linientreuen, der im Betrieb seine Bekenntniserklärung immer wieder abgegeben hat. Es gibt nicht die Ostler und in der Hinsicht ist es auch wichtig, in der Gegenwart das so zu betrachten. Es gibt Menschen, die haben Werte, die sie hochhalten und es gibt Menschen, die auch Ideen haben, die vielleicht unserer Demokratie nicht entsprechen.
Was denken Sie, wie lange wird es noch dauern, bis über das Thema Ost-West überhaupt nicht mehr gesprochen wird?
Ja, ich glaube, man sollte das nicht verdrängen. Das wird automatisch kommen. Wichtig ist doch, dass wir auch uns erinnern an das, was an Unrecht geschehen ist, dass auf deutschem Boden nach der NS-Diktatur wieder eine Diktatur entstanden ist, die SED-Diktatur. Wie war das möglich? Das aufzuklären, darum geht es doch. Aber auch deutlich zu machen, die Menschen haben es geschafft, eine Diktatur zu überwinden. Sie haben eine friedliche Revolution auf den Weg gebracht und zum Erfolg geführt. Das ist doch ein Zeichen. Und das Unmögliche wurde möglich, weil Menschen es getan haben. Und das zeigt doch, dass man mit den Problemen, die in der Gegenwart sind, durchaus fertig werden kann.
Wie kommen Sie ganz persönlich damit klar, durch Ihre Arbeit tagtäglich mit der Vergangenheit permanent in Kontakt zu stehen?
Ja, indem ich für mich auch aus der Vergangenheit, aus dem Leid der Vergangenheit Kraft schöpfe für die Gegenwart. Das ist erstmal das ganz Persönliche, weil ich ja selber auch geprägt bin von dem, was ich erlebt habe. Ja, ich war auch im Stasi-Knast. Ich bin von der Stasi außer Landes gebracht worden. Meine Familie hat sehr unter der Trennung gelitten. Das sind alles solche Dinge, die natürlich auch nachwirken. Und ich stehe stellvertretend für viele Menschen, die Unrecht erlebt haben. Aber aus diesem Negativen das Positive ziehen, die Kraft schöpfen, dass wir es geschafft haben, die Verhältnisse zu verändern, das ist etwas, was dann in der Beschäftigung mit der Vergangenheit auch stark macht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Der Brückeneinsturz von Genua, eine Katastrophe mit vielen Toten und mit vielen Fragen. Und deshalb war am Donnerstag Balthasar Novak bei uns, Professor für Massivbau an der Universität Stuttgart und ein international angesehener Brückenexperte. Seine erste Reaktion, als er die Bilder der einstürzenden Brücke sah.
Ich war eigentlich schockiert und bestürzt. Also bestürzt erstmal, weil mit einem solchen Kollaps sofort verbunden ist, dass wahrscheinlich doch sehr viele Personen zu Schaden gekommen sind. Und man realisiert das am Anfang erst gar nicht, weil das so surreal ist.
Und ansonsten hat dann irgendwann auch der Fachmann zugeguckt und anhand der Bilder und der Sequenzen sich überlegt, was ursächlich dafür verantwortlich sein könnte, dass diese Brücke eingestürzt ist.
Es ist immer schwierig, anhand von schlechten Amateuraufnahmen irgendwelche Ursachenforschung zu betreiben. Deswegen muss man da sehr aufpassen und daran beteilige ich mich eigentlich normalerweise nicht. Aber natürlich guckt man sich das an und schaut dann, weil man doch, ich sag mal, fachlich interessiert ist, unabhängig von der Tragik, um dann zu schauen, okay, was ist da passiert, wie sind die Sequenzen gewesen.
Okay, nochmal die vorläufige Bilanz zu benennen, das sind die Zahlen von heute Vormittag, 39 Tote, inzwischen bestätigt, 9 Menschen in Lebensgefahr und wie viele noch vermisst werden unter diesen tonnenschweren Trümmern, weiß niemand so ganz genau. Haben Sie noch Hoffnung, dass man da jemanden findet?
Ich sag mal, es gibt ja immer wieder, ich sag mal, Katastrophen, wo man nach ein paar Tagen dann doch tatsächlich nochmal, ich sag mal, Menschen lebend findet. Hier muss man dazu sagen, aus 40 Metern Höhe eine ganze oder ein Brückenabschnitt nach unten gestürzt. Da wird es natürlich immer schwieriger und die Zeit läuft bestimmt gegen die Chance, Überlebende zu finden.
Wie ersetzt man eine Brücke, die es nicht mehr gibt?
Ja, also es ist so, dass jetzt eine sehr große Herausforderung für die Stadt Genua vorhanden ist, weil der ganze Verkehr muss jetzt irgendwie umgeleitet werden, sodass kein Kollaps entsteht. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also ich bin sicher, ich habe jetzt nicht mit den Kollegen gesprochen, aber ich bin sicher, es wird also emsig danach gesucht, Ausweichstrecken zu finden. Also nicht nur eine, sondern mehrere. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man, ich sag mal, kurzfristig vielleicht Provisorien errichtet, sodass also diese Strecken dann weiter entlastet werden. Weil für einen Neubau, und so sieht's ja aus, wenn man doch eine gewisse Zeit braucht, also ich rechne mal bestimmt drei bis vier Jahre für ein solches Bauwerk.
Also dieser Neubau soll kommen, nach allem, was wir aus Italien hören. 3 bis 4 Jahre ist eine realistische Zahl?
Ich denke schon. Also man muss sich anstrengen. Das ist eine Brücke mit einem Zug von über 1 Kilometer. Und das muss man planen, das muss man organisieren und man muss es am Schluss bauen.
Wir machen weiter mit Leute der Woche am Sonntagvormittag und mit einem Mann, der sich als Sportjournalist seit langem mit dem nationalen und dem internationalen Fußball beschäftigt und der jetzt aktuell ein Buch über den Fall Özil veröffentlicht hat. Dietrich Schulze-Marmeling über eine Affäre, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist und in der amtierende Außenminister gesagt hat, mit Rassismus habe das alles nichts zu tun.
Ich glaube, Herr Maas sollte mal durch Gelsenkirchen gehen und mal gucken, wie dieser Fall Özil bei deutsch-türkischen, also deutschen Jugendlichen ankommt.
Ja, mit türkischen Wurzeln.
Es ist ja die 3. Generation, über die wir sprechen, oder bald ist schon die 4. Generation, über die wir sprechen da. Die sehen das, glaube ich, etwas anders als Herr Maas.
Wie sehen Sie das?
Die sehen das als ein Indiz dafür, dass ein Teil der Gesellschaft sie offensichtlich will, dass ein Teil der Gesellschaft zweierlei Maßstäbe anlegt. Wenn so ein Özil dann Fehltritt macht, ist das eben eine Riesenkatastrophe, die sie andere leisten können. Diese Generation hat vor einigen Jahren das noch ganz anders gesehen. Die hat das so gesehen, Özil ist ein Beispiel dafür, ist eine Ikone für uns, dass wir es schaffen können in der Nationalmannschaft, dass einer von uns ein Held in der Nationalmannschaft werden kann. Und jetzt sehen sie das genau umgekehrt, dass da einer von ihnen zum Sündenbock abgestempelt wird.
Jetzt kommt aber das große Aber. Özil hat sich mit einem Mann ablichten lassen, der Menschen, die ihn kritisieren, zu Terroristen erklärt und einsperrt.
Da kann es keine zwei Meinungen geben. Es ist ein Autokrat. Wir müssen aber registrieren, dass leider Herr Erdogan unter dieser türkischstämmigen Community eine relativ große Anhängerschaft hat. Leute, die uns in Deutschland ganz anders wählen, also demokratisch wählen. Und da müssen wir uns fragen, womit das zusammenhängt. Und da fallen mir einfach Dinge ein, die wir vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft nicht so richtig beachtet haben, wie die in dieser Community ankommen, wie die NSU-Morde, wie die sehr undurchgelaufene EU-Debatte, wie das Sarrazin-Buch und so weiter und so fort. Das sind so Ereignisse, die haben zu einer gewissen Entfremdung geführt, dieser Community. Und dazu, dass man dann diesen Herrn Erdogan und die türkische Heimat, in Anführungsstrichen die türkische Heimat, plötzlich so als eine Art Rückversicherung betrachten.
Das Aber hat sich nicht umgekehrt auch bei dieser türkischen Community so eine Art Wagenburg-Mentalität möglicherweise auch schon relativ früh ausgeprägt?
Die hat sich auch. Das ist ein dualer Prozess. Nicht das eine bedingt das andere. Aber gerade was den Fußball anbelangt, gibt es eine lange Tradition von antitürkischem Rassismus, die ich selber in 70er und 80er Jahren auch in den Stehkurven miterlebt hatte, durch Stadien, wo Türke ja ein Synonym war für Ausländer. Der Ausländer war Türke, der Türke war Ausländer. Es gab ja auch nicht so viele andere Communities damals hier in Deutschland. Özil hat ja nicht erst 2018 zum ersten Mal Rassismus erlebt.
Und was er jetzt erlebt hat, das war auch quantitativ gesehen auffällig und auffällig stark und heftig?
Ich denke, es hat sich aufgebaut. Es gab 2012 schon, damals bei der Europameisterschaft, gab es im Netz rassistische Hetze gegen Özil. Da hat die Familie Özil auch überlegt, ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht hat, Strafanzeige zu stellen. Und dann 2017 bei dem Länderspiel in Prag, wo deutsche Fans skandiert haben, Ausländer raus, Özil abschieben. Also es hat sich natürlich auch vor der Folie dessen, was überhaupt in der Gesellschaft läuft, so ein bisschen aufgebaut. Und Özil war da schon immer eine besondere Zielscheibe.
Der Fall Özil, die Fotos mit Erdogan, Rassismusvorwürfe und der Zustand der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem WM-Desaster in Russland. Darüber haben wir mit dem Sportjournalisten Dietrich Schulze-Marmeling gesprochen und im Speziellen auch über den alten und neuen Bundestrainer Jogi Löw.
Er hat auch, das wird vergessen, schon vor einem Jahr gewisse Probleme angesprochen. Da ist man so drüber hinweggegangen, die sich jetzt in Russland ganz deutlich gezeigt haben und für die er auch erstmal nicht verantwortlich ist, sondern unsere Ausbildung und so weiter und so
fort. Zum Beispiel? Was meinen Sie?
Er hat angesprochen, es fehlen uns die 1-gegen-1 Spieler. Es fehlt uns Tempo. Wir müssen mehr Leute vor dem Ball statt hinter dem Ball kriegen. Das ist ja ein Problem auch für Özils Spiel gewesen, dass zu wenig Leute vor dem Ball waren und er deswegen das Spiel verschleppen musste. Es fehlen uns, das hat sich schon bei der EM gezeigt, dribbelstarke Außenverteidiger, die nicht nur flanken können, sondern auch mal diagonal in den Strafraum vordringen können.
Aber warum hat er dann ausgerechnet Sané zu Hause gelassen? Der ja all diese Kriterien erfüllt.
Ja, das wohl. Ich tippe mal, es hat da Sachen gegeben, wohl in der Vorbereitung, die mit Sané, der sicherlich auch nicht einfach ist als Spieler, nicht so gut gelaufen sind und wo vielleicht auch einige Alte in der Mannschaft, Toni Kroos hat sich unter anderem ja mal sehr kritisch gegenüber Sané geäußert haben, gesagt haben, nee, das geht mit dem nicht. Da muss man aber auch sagen, dass ein Guardiola bei Manchester City diesen Spieler in den Griff bekommen hat und geformt hat. Und das kann man dann von einem Bundestrainer auch erwarten. Vielleicht hat er da auch zu viel auf die Alten gehört in der Mannschaft.
Wenn wir uns die beiden Torleute angucken, Manuel Neuer und Ter Stegen, hat Jogi Löw bei dieser Weltmeisterschaft das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt?
Ich kann das nachvollziehen, was Löw im Kopf gehabt hat, weil wir sind auch mit einer Gruppe verletzter Spieler 2014 nach Brasilien gefahren und dann hat es trotzdem irgendwie geklappt. Im Zuge des Turniers waren die dann alle in Topform.
Auch mit einem verletzten Neuer?
Auch mit einem verletzten Neuer, natürlich nicht so verletzt. Also nicht mit dieser langen Spielpause, wie wir jetzt hatten, da muss man ganz, ganz klar sagen. Also die kann ich verstehen und trotzdem muss man im Nachhinein sagen, es war falsch, war das Signal, das davon ausging, war, dass das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird. Also diese Geschichte wurde ja immer wieder an der Person Neuer aufgehangen, vor dem Turnier, während des Turniers, nach dem Turnier. Und deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, dass ich jetzt neu ausgerechnet Neuer da im Fall Özil nochmal aus dem Fenster hängen sollte, weil es gibt viele Gründe für das Scheitern, warum es nicht geklappt hat. Und einer ist sicherlich auch der, dass das Leistungsprinzip tatsächlich außer Kraft gesetzt wurde.
Wobei, wenn Sie darauf ansprechen, im Falle Özil haben sich ja nur ganz wenige Nationalspieler spontan geäußert. Boateng, glaube ich, und Antonio Rüdiger. Die allermeisten haben geschwiegen und dann haben Neuer und Müller aus dem Trainingslager des FC Bayern München ein paar
wachsweiche
Erklärungen.
Die haben etwas dementiert, was niemand behauptet hat. Nämlich sie haben dementiert, dass es Rassismus in der Nationalmannschaft gibt. Das hat überhaupt niemand behauptet, sondern es ging um Rassismus außerhalb der Nationalmannschaft. Ging es um Rassismus im Netz, im Stadion und in unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Und unglücklich fand ich von Neuer, dass es genug Spieler bedarf, die wieder stolz darauf sind, für dieses Land zu spielen. Das war eine ganz unglückliche Melodie, weil in diesem Kontext hieß das, Özil hat diesen Stolz nicht gehabt.
SWR 1, Leute der Woche.
Sven Plöger war am Freitag bei uns zu Gast. Der Mann also, der seit 20 Jahren in der ARD das Wetter präsentiert und der schon lange sagt, wir werden uns an extreme Wetterlagen gewöhnen müssen. Michel Ries hat ihn nach dem Sommer 2018 gefragt.
Sommer fängt ja normalerweise im Juni an und wir hatten, wenn man sich zurückerinnert, einen kalten März, einen Kaltstart in den April und dann machte alles auf einen Klick, so, jetzt ist Sommer. Das heißt, im April ging's los. Der Mai war wie ein durchschnittlicher Juli.
Und der Frühling ist ausgefallen.
Der Frühling ist praktisch ausgefallen. Wenn man sich noch zurückerinnert, alle Pflanzen waren durcheinander und fingen an, gleichzeitig zu blühen, mehr oder weniger. Dann kam der ausgedehnte Sommer mit vor allen Dingen, und das war das Auffälligste, dieser unglaublichen Dürre. Da muss man übrigens sagen, dass wir in Baden-Württemberg noch einigermaßen Glück gehabt haben. Also bei uns gab es immer wieder durch die Gewitterregen, weil wir am Rand dieses Hochs lagen. Die Schweiz hat das noch intensiver erlebt. Durch diese Gewitterregen immer wieder ein bisschen Nässe im Nachschub. Das heißt, da konnte man vielerorts recht zufrieden sein. In der Mitte und im Norden Deutschlands teilweise die Böden 70, 80 Zentimeter tief so durchgetrocknet, dass es schlichter Staub gewesen ist. Das ging rein bis Skandinavien. Also ungewöhnlich war dieses Umschalten ohne Frühjahr. War dann natürlich die ganz große Hitze im Juli, die jetzt bis in den August reinreicht. Und noch etwas ist bemerkenswert, das Flächendeckende. Ich habe einen Freund, der lebt am Polarkreis. Den rief ich kürzlich an und sagt, und wie ist bei euch die Temperatur? Da sagt er heute nur 29 Grad. Polarkreis, 66 Grad Nord. Der lebt in Enotekio Kittilä, das ist da im Norden Finnlands in Lappland. Die haben tagelang 30 Grad gehabt. Und wir haben, und das ist das Auffällige, wirklich flächendeckend für ganz Europa, außer mal Irland, Island und Teile Schottlands, haben wir diese ungewöhnliche Hitze gehabt. Wir haben praktisch nirgends im europäischen Umfeld ein Kaltluftreservoir gehabt.
Wird dieser Sommer 2018 insofern in die Bücher eingehen, als dass es möglicherweise ein neuer Jahrhundertsommer wird und den 2003er ablöst?
Ich bin ja mit den Begriffen immer vorsichtig. Ja, 100 Sommer, ja, 1000 Sommer, irgendwann haben wir ja Millionen Sommer. Man muss schon anerkennen, Wetter ist variabel. Es gab auch schon mal einen heißen Sommer 2003, 1976, 1947, 1934, 1911, 1889. Also Wetter kann variabel sein. Aber was auffällt, ist diese Häufung. Nicht? Wir haben seit 22 Jahren zwischen April und Juli keine Phase mehr gehabt mit negativen Temperaturabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel 1961 bis 90. Insofern glaube ich, dieser Sommer wird in die Annalen eingehen. Möglicherweise mehr wegen dieser extremen Trockenheit als wegen der hohen Temperaturen. Und es wird einen Unterschied geben bei uns hier in Baden-Württemberg. Ganz klar 2003, mehr Jahrhundertsommer als 2018, wenn man den Begriff bemühen will. Und im Norden Deutschland, da wird man das genau umgekehrt sehen.
Was ist denn dieses Jahr der Grund dafür, dass wir so ein stabiles, langes Hochsommerwetter haben? Ich habe irgendwas von der sogenannten Omega-Lage gelesen.
Omega-Wetterlage. Wir Meteorologen sagen da Blocking-Wetterlage oder Omega-Wetterlage. Wenn man sich jetzt mal ganz kurz besinnt und das groß geschriebene griechische Omega sich anguckt. Ne? Das ist so wie so ein Ei mit Füßen. Könnte man noch ein Gesicht reinmalen. So. Und das macht letztendlich aus und zeigt, wie die Höhenströmung aussieht. Das heißt, in der Höhe kamen die Tiefdruckgebiete praktisch bis zur Biskaya oder westlich davon und dann ging alles in weitem Bogen über Nordskandinavien rum und zog dann östlich von uns weiter. Das heißt, wir lagen unter einem Dauerhoch und das brachte Hitze und Dürre.
Heiße Tage, tropische Nächte, ausgetrocknetes Land, ab und zu ein Gewitter. Das ist die Bilanz des Sommers 2018 und möglicherweise der Anfang dessen, was uns klimatechnisch noch bevorsteht.
Wir haben immer schon auf diesem Planeten Klimawandel gehabt. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das gehört zum Klima dazu. Klima ist Statistik des Wetters und über lange Zeiträume verändert sich das. Das ist überhaupt nichts Neues. Das Neue ist, die Geschwindigkeit auf globaler Ebene, die hat dramatisch zugenommen. Und wenn ein Planet etwas plötzlich viel schneller macht als früher, dann ist die physikalisch berechtigte Frage, warum macht er das? Weil Planeten machen nicht Dinge aus Lust und Laune, sondern brauchen physikalischen Input. Und das ist die Stelle, wo wir möglicherweise drin hängen.
Unser Planet wird wärmer, das ist Fakt. Mhm. Und viele SWR1-Hörerinnen und Hörer fragen das auch. Welchen Anteil davon hat der Mensch?
Und das ist eine der schwierigsten Fragen, wenn man sie denn bereit ist, seriös zu beantworten. Also es gibt ganz viele Abschätzungen. Manche Leute sagen, der muss ja unheimlich klein sein. Also CO2 ist zum Beispiel nur 0,04%. Das kann doch so ein Klimawandel gar nicht machen. Andere sagen, alles ist menschengemacht. Ich glaube, diese beiden Extrema können wir einfach mal rausnehmen. Es ist natürlich eine Kombination, weil sich das Klima eben immer schon geändert hat. Aus natürlichen Gründen wird es das auch weiter tun. Und wir kommen on top. Wir emittieren zum Beispiel 36 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Ich darf einen Halbsatz zum Kohlendioxid sagen. Das Kohlendioxid selber ist ja ein gutes Gas. Ohne Kohlendioxid könnte die Pflanze keine Photosynthese betreiben. Wir hätten keinen Sauerstoff. Das wäre ein echtes Problem. Aber wenn man immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre tut, erwärmt die den Planeten, verändert die energetische Bilanz und damit die Strömungen und das, was ich vorhin erklärte mit den Hochs und Tiefs. Der Gedanke des Anteils, du merkst, ich bin nicht sofort bereit, Zahlen zu sagen. Der Gedanke des Anteils, wenn wir mal überlegen, wo der Mensch überall drin steckt. Jetzt gehen wir mal in die Ozeane. Unglaubliche Menge an Plastikmüll. Jeder weiß, da sind wir Menschen verantwortlich. Wir gehen mal in Flora und Fauna. Aussterben von vielen Tierarten, nicht zuletzt die Insekten. Wir wissen alle, da steckt der Mensch mit drin. Wir stecken in vielen anderen Prozessen mit drin, weil wir nun einfach 7,5 Milliarden Mal auf dem Planeten sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir völlig logisch, auch ohne Wissenschaft, dass wenn wir ganz viele Gase und verschiedene Stoffe in eine Atmosphäre eintragen, dass auch die auf uns reagiert, wie alle andere Umwelt auch. Und wenn wir das jetzt am Ende bilanzieren, dann können wir als untere Schwelle die Wirkung des CO2s bei ungefähr 50% der jetzigen Veränderungen sehen. Wenn wir zum CO2 noch weitere Treibhausgase und Rückkopplungseffekte dazu tun und der Wissenschaft folgt, dann würde ich mir erlauben, eine Zahl, eine große Spannweite von 50-75% menschlicher Anteil am derzeitigen Klimawandel begründbar sehen. Und der Rest ist logischerweise Natur.
Eins gehört. SWR 1.